Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 23 und 24 der 59. Sure, der Sure Haschr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die eindrucksvoll und geradezu aufrüttelnd auf die allem erhebene heilige Majestät Gottes hinweisen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen sein Huld. Er ist Gott. Nichts Anzubetendes ist außer ihm. Er, wahrer Herrscher, in dessen Hand alles liegt. Er, der absolut Heilige. Er ist das Heil, der Heilschenkende und auf alles Achtgebende. Er, der Allmächtige, immerdar Siegreiche, souverän, der weit, weit aus erhabener ist, als dass man ihm Gottheiten beigesellen könnte. Er ist Gott, der Schöpfer, der beispiellos und unnachahmlich Erschaffene, Bildende und Gestaltende. Sein sind die besten Namen. Was in den Himmeln und auf Erden ist, lobt und preist ihn. Er ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastori.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastori.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Musik. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Sonntag, dem 20. April 2025, gleich dem 31. Farvardin 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahjul Balagha. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Bleiben Sie dran!
Volkstümliche Erzählungen aus Iran.
Heute, liebe Hörerfreunde, möchten wir über weitere Besonderheiten eines Masals sprechen. Wie Sie wissen, sind Masals so etwas wie Parabeln und bestehen manchmal nur aus einem Satz. Zu den Masal gehören auch die Sprichwörter, die Sarbul-Masal. Für den zweiten Teil unseres Beitrags haben wir wieder ein solches Masal für Sie herausgesucht. Ein Masal ist lehrreich und bündig. Es baut auf den konkreten Erfahrungen der Normalbürger auf. Wegen ihrer Verständlichkeit und Nützlichkeit haben diese Art von Kurzgeschichten eine große Wirkung. Das Masal prägt sich tief ein und wirkt verändernd auf die Einstellung. Gerade diese Wirkung auf Geist, Leben und Verhalten des Hörers sorgt dafür, dass ein Masal bekannt wird und laufend als moralische Regel und Richtschnur fürs Leben eingesetzt wird. Eine einfache, aber klangvolle und manchmal auch lustige Ausdrucksweise steigert die gute Wirkung von einem Masal oder Sarbul Masal. Literaturforscher haben kurze Weisheiten mit den Masal verglichen und sind zu dem Ergebnis gelangt, dass das Masal bei gleichem Inhalt normalerweise die größere Wirkung hinterlässt. Zum Beispiel liegt uns zum Thema Geduld eine Weisheit Sohane Hakimane vor, die wie folgt lautet: Oribate Sabr Nikast, Geduld endet gut. Aber auch das Masal, Agar Sabr Koni as Gure Halvosasi, spornt zur Geduld an. Dieses bedeutet übersetzt ungefähr: Wenn du geduldig wartest, kannst du saures Wasser unreifer Trauben in süßen Halvor verwandeln. Beide Sätze sagen dasselbe aus, aber das Masal mit den unreifen Trauben und der Süßspeise hat sich besser durchgesetzt. Es ist nämlich anschaulicher. Die Sprache eines Masals ist flüssig und einfach. Sie ist ungekünstelt und offen und entspringt der natürlichen, einfachen Sprechweise der Menschen. Es werden dennoch klangvolle Wörter verwendet. Alle Bestandteile eines Masals, zum Beispiel eines Sprichworts, tragen zur Verständlichkeit bei. Die Araber ändern nicht die Form von Masals. Beispielen, Sprichwörtern und ähnliches. Aber für Sprichwörter in Farsi existieren oftmals verschiedene Versionen. Einige Sprichwörter werden je nach Gegend anders formuliert. Unterschiedliche Lesarten sind überhaupt ein Merkmal der iranischen Volksliteratur. Wir beobachten dieses Phänomen nicht nur bei Masal, sondern auch bei den anderen Formen wie Märchen, Schlaflieder, Rätsel und Volksmelodien. Verschiedene Lesarten eines Masal kommen durch die Zahl derer, die es erzählen, zustande. Wenn Kultur vom Volke weitergegeben wird, wird jeder nach Geschmack und Vorliebe, Kulturniveau und Notwendigkeit, so wie er es richtig hält, neue Versionen von einer Geschichte schaffen. Ein anderer Grund für verschiedene Erzählversionen eines Masals besteht darin, dass diese Masalen nicht schriftlich festgehalten, sondern mündlich und von Generation zu Generation weitergegeben werden. Da ist es nur natürlich, dass mal Wörter im Satz vertauscht werden oder ein Teil hinzugefügt oder weggelassen wird. Es folgt die Geschichte von dieser Woche. Es handelt sich auch wieder um ein Masal, und zwar heißt es Bichare khar arzuye dom kard, nayafte dom, do gush gum kard. In einem Dorf gab es einmal einen sehr verspielten Esel. Der liebte es, überall hinzulaufen und in fremden Gärten und auf den Äckern herumzustreunen. Dabei bereitete er den Bauern viel Ärger. Die Dorfbewohner hatten seinen Schabernack bald satt und warnten seinen Besitzer: Wenn du deinen albernen Esel nicht von seinen Streichen abhältst, kann er was erleben. Der Besitzer des Esels versprach, besser auf das Tier aufzupassen. Aber sein Esel ließ sich nicht bändigen.
Der unternehmungslustige Esel trieb sich wieder einmal auf dem Acker einer der Bauern herum und tat sich an dem Weizen gütlich. Da ertappten ihn einige auf frischer Tat. Sie packten sich das Tier und schnitten ihm den Schwanz ab. Dann sagten sie zu ihm: »Das haben wir getan, damit du nie mehr auf fremde Felder kommst.« Bald hatte der Eselbesitzer davon erfahren, dass einige seinen Esel erwischt hatten. Doch er kam zu spät herbeigeeilt. So brachte er seinen Esel, der nun keinen Schwanz mehr hatte, ärgerlich nach Haus. Als die anderen Tiere im Stall den Esel ohne Schwanz sahen, begannen sie über ihn zu reden und zu witzeln. Aber unter den Eseln im Stall war auch ein kluges Langohr. Dieser weise Esel sagte zu dem jungen, übermütigen Artgenossen: Es ist nun einmal passiert. Ich habe dir doch oft genug gesagt, dass du dir noch Ärger einhandelst und in Verruf kommst. Aber du hast nicht auf mich gehört. Dann gib wenigstens ab jetzt Acht. Der Esel ohne Schwanz aber antwortete frech: Na und? Was spielt es für eine Rolle, wenn ein Esel keinen Schwanz hat? Der weise Esel aber sagte: Und was willst du jetzt machen? Der junge Esel: Nun, ich möchte schon gerne meinen Schwanz wiederhaben. Ohne Schwanz erkennen mich alle sofort. Der weise Esel erklärte: Du bist selber schuld. Da kann man nichts mehr machen. Aber der junge Esel wackelte mit den Ohren und meinte: Doch, man kann etwas tun. Ich gehe dorthin, wo sie mir den Schwanz abgeschnitten haben, und werde ihn mir holen. Da brachen alle Tiere in lautes Lachen aus. Aber der Weise unter ihnen sagte: Sei endlich vernünftig. Möchtest du wieder Ärger haben? Du solltest es nicht noch schlimmer machen, als es schon ist. Ist dir das klar? Der übermutige Esel aber rief: Ich werde alles wieder in Ordnung bringen. Du wirst sehen. Der übermutige junge Esel lief also am nächsten Tag genau zu der Stelle, wo sie ihm den Schwanz abgeschnitten hatten. Erst stärkte er sich ein wenig in dem Weizenfeld und dann begann er nach dem Schwanz zu suchen. Da hörte er plötzlich Stimmen. »Leute, kommt her, der freche Esel ist wieder da!« Plötzlich war der Esel wieder von Dorfbewohnern umringt. Der eine rief: »Wir sollten ihn so lange schlagen, bis er zur Vernunft kommt.« Ein anderer meinte: »Nein, lasst ihn uns zu seinem Besitzer bringen.« Und ein dritter meinte: »Ach, das hat alles keinen Zweck. Dieser Esel wird niemals zur Vernunft kommen, sonst hätte er doch inzwischen eingesehen, dass er nicht tun und lassen kann, was er will. Letztes Mal haben wir ihm den Schwanz abgeschnitten, diesmal schneiden wir ihm die Ohren ab.« Da begriff der Esel, welchen großen Fehler er begangen hatte. Aber seine Einsicht kam zu spät. Die aufgeregten Männer schnitten dem Tier beide Ohren ab und ließen es stehen. Dem Esel fehlte diesmal nicht nur der Schwanz, sondern er hatte auch keine Ohren mehr, als er in den Stall zurückkam. Der Besitzer schalt ihn: »Siehst du, was du angestellt hast? Was willst du den anderen Eseln jetzt sagen?« Als der Esel in den Stall kam, lachten ihn alle tüchtig aus. Nur der weise Esel schwieg. Da fragte sie ihn: »Warum lachst du nicht mit?« Er sagte: »Was gibt es da zu lachen? Wir sollten deshalb weinen, denn man wird wieder hinter unserem Rücken reden. Die Leute werden sagen: »Bichare char ore suje domkert, najofte dom du guschgomkert.« Der arme Esel wollte seinen Schwanz zurückhaben, den hat er aber nicht gefunden und auch noch beide Ohren verloren. Dieses Massal wendet man auf jemanden an, der einen Segen verloren hat und bei dem Versuch, an ihn zurückzugelangen, einen weiteren Segen aus der Hand gibt.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Alireza Assor mit dem Titel Buye Borun, das heißt Duft des Regens.
صدای بارو میپیچه توی نافدو پر میکشه پرستو به زیر تاق پیرو وقتی پرنده سو رو شاخه ها میشینه خوشید خانم یه خوشه شبنم ز گل میچینه ابری ترین هوا رو تو چشم تو میبینم شبا به زیر بارو با یاد تو میشینم ابری ترین هوا رو تو چشم تو میبینم شبا به زیر بارو با یاد تو میشینم هوا رو تو چشم تو میبینم شبا به زیر بارو با یاد تو میشینم ابری ترین هوا رو تو چشم تو میبینم شبا به زیر بارو با یاد تو میشینم حالا شبا که نیستی چشمای من میباره آواز گریه ها تو به یاد من میاره بعد تو دست بارو روشونه های گل می شاخه عقاقی جا پای سبز گل نیست جا پای سبز گل
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahjul Balagha.
Imam Alis Denken im Spiegel des Nahjul Balagha. In diesem Teil möchten wir die gerechte Verteilung des Volkseigentums der Muslime Baitul Mal betrachten. Imam Ali alaihi salam handelte nach dem, was er sagte. Die Unterstützung der entbehrenden Bevölkerungsteile und die Verhinderung von Korruption und Ungerechtigkeit waren seine festen Richtlinien. Nach seiner Machtübernahme hatte er zur Festigung der Gerechtigkeit in der Gesellschaft einige Reformen vorgenommen, darunter auch in Bezug auf das Beitul Mal. Das Beitul Mal ist der Allgemeinbesitz der Muslime, der zum Wohle aller verwendet werden soll. Dieser Allgemeinbesitz gelangte durch den Islam und die islamische Regierung auf einen wichtigen Platz. Der Prophet hat das Allgemeineigentum unter dem Volk verteilt. Aber seinerzeit standen wenige finanzielle Quellen zur Verfügung und so war auch das Allgemeineigentum nicht so groß und erforderte keinen größeren Verwaltungsapparat. Bei späteren Siegen gelangten die Muslime jedoch in großem Umfang in den Besitz von Gütern und Territorien und es wurde die Einrichtung einer Zentrale zur Verwaltung des Allgemeinbesitzes notwendig. So wurde offiziell zur Zeit des ersten Kalifens Abu Bakr das Beitul Mal, die Volkskasse, eingerichtet. Unter dem zweiten Kalifen Umar ibn Khattab wurde das staatliche Finanz- und Verwaltungssystem noch weiter verfeinert und vergrößert. Als dann der dritte Kalif Osman die Macht übernahm, ließ er seine Verwandten und Freunde und insbesondere die Umayyaden frei über die Volkskasse verfügen und beschenkte sie verschwenderisch aus diesem Allgemeinbesitz. Daher wurden die bereits entstandenen Klüfte zwischen den Bevölkerungsgruppen noch größer. Als nun nach Osman Imam Ali die Herrschaft über die Muslime akzeptierte, hat er sich große Mühe gegeben, um die Tradition Sunnah des Propheten Salawatullah alaihi wieder zu belieben, die Wirtschaft zu sanktionieren und die Angelegenheiten des Beitul Mals zu reorganisieren. Er wollte die Volkskasse gleichmäßig verteilen und das bedeutete, dass er die eingefahrene, ungerechte Methode seiner Vorgänger einstellt. Für Ali alaihi salam war es nicht richtig, hinsichtlich der Anwendung der Ressourcen in der Volkskasse irgendeinen Unterschied zwischen den Muslimen zu machen. Und er wollte, dass alle zu gleichen Anteilen etwas vom Allgemeinbesitz haben. Gleich zu Beginn seiner Regierung sagte er zu seinem Schatzmeister Ubaydullah ibn Rafi: Beginn bei den Muhajirin, den Einwanderern aus Mekka. Lass sie kommen und gib jedem von ihnen 3 Dinare. Dann lade die Ansar, die Muslime in Medina, ein und gib auch jedem von ihnen 3 Dinare. Danach gebt jedem aus dem Volke, der kommt, dasselbe, unabhängig von welcher Rasse er ist. Sahl ibn Hunayf protestierte dagegen, denn sein ehemaliger Sklave hatte aufgrund dieser Vorgehensweise Alis den gleichen Betrag erhalten wie er. Ali alaihi salam aber sagte, was wir ihm gegeben haben, geben wir auch dir. Einige, die der Meinung waren, dass das Beitul Mal einer bestimmten Elite gehört, regten sich über das gerechte Vorgehen Imam Alis auf. Aber der Imam sagte, bei Gott, ich werde das geplünderte Beitul Mal, wo ich es finde, an seine eigentlichen Besitzer zurückführen, auch wenn sie mit diesem Geld geheiratet und es zur Morgengabe ihrer Frau bestimmt haben. Denn durch die Gerechtigkeit wird für alle Erleichterung geschaffen und jemand, dem die Gerechtigkeit nicht behagt, der wird gewiss Unrecht noch weniger ertragen können. Khutba 15.
Das konsequente Vorgehen Imam Alis alaihi salam in Form einer gerechten Verteilung der Volkskasse ließ einige rebellieren, wie Talhe und Zubair, Zaid ibn Aus und Walid ibn Utba sowie Abdullah ibn Umar. Diese wollten wie zuvor einen größeren Anteil aus dem Beitul Mal.
Sie entschlossen sich zum bewaffneten Aufstand gegen die Regierung von Ali alaihi salam. Einige Helfer Alis schlugen ihm vor, er solle vorläufig nachgeben und die Stammesführer bevorzugen, damit sie nicht revoltieren. Außerdem solle er in einigen Gebieten die Gouverneure vorläufig an der Macht belassen, auch wenn sie nicht kompetent sind. Der Befehlshaber der Gläubigen erwiderte denjenigen, die von ihm verlangten, dass er das Baitul Mal nicht gleichmäßig verteilt, gemäß der Khutba 126 wie folgt. Verlangt ihr von mir, dass ich denen, die unter meiner Verwaltung stehen, ein Unrecht antue, damit ich Helfer um mich herum versammle? Bei Gott! Solange die Welt existiert und solange ein Stern dem anderen folgt, solange diese Welt besteht, werde ich das nicht tun. Schon wenn es mein eigener Besitz wäre, würde ich ihn gleichmäßig verteilen, und ich tue dies erst recht, wenn der Besitz Eigentum Gottes ist. Auf einer anderen Versammlung reagierte er auf den Protest von Talhe und Sobal darüber, dass er bei der Verteilung alle gleich behandelt hat, und sagte: Ihr und ich wisst, dass es eine Anweisung ist, die der Prophet überbracht und durchgeführt hat. Imam Ali hat also niemanden bei der Aufteilung des Allgemeineigentums bevorzugt. Er hat sogar öfters auf seinen eigenen Teil verzichtet, um ihn einem Bedürftigen zu geben. Aus islamischer Sicht sind Besitz und Reichtum wie viele andere Dinge ein Pfand Gottes, über das der Mensch mit Einschränkungen verfügen kann. Die Wahrung des Allgemeinbesitzes erfordert natürlich optimale Treuhandschaft und Gerechtigkeit bei der Verwaltung und Verteilung. Quasi ist jeder Muslim Mitbesitzer der Volkskasse, und die Volkskasse ist ein göttliches Pfand. Es ist daher eine große Sünde, bei der Behütung des Baitul Mals nachlässig vorzugehen. Imam Ali alaihi salam setzte sich mit großer Sorgfalt für diese Pflicht und die Verteilung des Allgemeineigentums ein. Ein Überlieferer namens Asim ibn Kulaib zitierte seinen Vater, der gesagt hat: Ich war bei Imam Ali alaihi salam, als sie aus einem Gebiet in Iran Dinge herbeibrachten, die zum Baitul Mal gehörten. Der Imam stand auf und fragte: Wo sind die 7 Stammesführer? Damals lebten in Kufa, Irak, 7 muslimische Stämme, die jeder einen Sondergesandten hatte. Der Imam gab den Anteil jedes dieser Volksstämme dessen Vertreter, damit dieser es gleichmäßig unter den Mitgliedern seines Stammes verteilen. Schließlich blieb noch ein Brotfladen im Gefäß zurück. Imam Ali sagte: Teilt diesen Fladen in 7 Teile auf und gebt jedem Stamm der 7 Stämme ein Stück. Der Imam ließ bei der Verteilung der Volkskasse keine Zeit verstreichen. Er war dagegen, dass das Baitul Mal bis zum Jahresende aufbewahrt wird, und sagte, dass dies gegen die Tradition Sunna des Propheten verstoße. Er sagte: Der Prophet Gottes, der Segen Gottes sei auf ihm, hat auch nicht einen Tag ein Eigentum zurückgehalten. Ich tue das Gleiche, was mein Freund, der Prophet Gottes, Salawatullah alaih, getan hat. Über die unverzügliche Verteilung des Baitul Mals berichtet einer seiner nahen Helfer: Es war zur Abenddämmerung, als sie Besitzgegenstände für Imam Ali brachten. Er sagte: Verteilt es. Die anderen meinten: O Befehlshaber der Gläubigen, es ist schon spät, verschiebe es auf morgen. Der Imam: Garantiert ihr dafür, dass ich morgen noch lebe? Da fragten sie: Was sollen wir denn tun? Er: Verschiebt es nicht, teilt diese Dinge auf. Da holten sie eine Kerze herbei und teilten es mitten in der Nacht auf.
Imam Ali a.s. war bestrebt zu verhindern, dass die Rechte von einigen zugunsten der Wohlhabenden verletzt wurden. Er wollte die Armut in der Gesellschaft beseitigen und das Einkommen der Gesellschaft gleichmäßig unter allen verteilen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ali Rustamian mit dem Titel Hijran, auf Deutsch Abschied.
Me afruzan اگر امشب میرسیدی بر سر من، دمی گرمی نشستی در بر من، به جای غربت و پاییز و حسرت، بهاران میدمید از باور من. همان بهتر که در هنگام جویم دمی از خامه اش، می افزایم ز هجر تا حدیثی، به اوراق مصیبت نامه اش، به اوراق مصیبت نامه اش. اگر دردم یکی بودی چه بودی، وگر غم اندکی بودی چه بودی، به بالینم حبیبی یا طبیبی، از این دو گر یکی بودی چه بودی، از این دو گر یکی بودی چه بودی.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit.
Um sich vor Krankheiten schützen zu können, ist die Beachtung von Sauberkeit und Hygiene, denn diese beiden Faktoren spielen eine sehr große Rolle bei der Gesundheit eines jeden Menschen. Auch im Islam wird sehr viel Wert auf Sauberkeit und Hygiene gelegt und es sind zahlreiche Empfehlungen darüber vorhanden. In der letzten Folge wurden manche hygienische Überlieferungen im Zusammenhang mit Lebensmitteln und der Umwelt erwähnt. Heute stellen wir Ihnen eine weitere islamische Empfehlung über die Ernährung und Sauberkeit vor. In der letzten Folge haben wir erklärt, dass das Waschen von Lebensmitteln wie Fleisch, Obst und Gemüse sehr wichtig sind. In den Überlieferungen steht, dass man Fleisch nicht roh essen, sondern kochen soll. Islamische Gelehrte raten vom Verzehr vom rohen Fleisch ab. Imam Reza a.s. erwähnte, dass das Rohfleisch im Körper Würmer produziert und auch Mediziner haben dies bestätigt. Imam Bukhari a.s. sagte, Prophet Muhammad s.a.w. riet die Menschen vom Verzehr von rohem Fleisch ab und sagte, dass dieses Verhalten wilden Tieren gleicht. Heutzutage wird in verschiedenen Ländern das Fleisch gebraten. In manchen islamischen Ländern wie in der Türkei und in Iran zählt gebratenes Schaf- oder Rindfleisch zu den köstlichsten Speisen. Musab ibn Bakr traf einmal Imam Qasim alaihi salam. Er fragte ihn, warum bist du so fahl im Gesicht? Er antwortete, das Fieber hat mich sehr geschwächt. Der Imam empfahl ihm, Fleisch zu essen. Er aß eine Woche lang Fleisch und als der Imam ihn wieder sah, war er immer noch schwach und fahl im Gesicht. Imam Qasim sagte zu ihm, habe ich dir nicht gesagt, dass du Fleisch essen solltest? Ibn Bakr antwortete, seitdem sie mir dies empfohlen haben, habe ich außer Fleisch nichts mehr gegessen. Darauf sagte der Imam, wie hast du das Fleisch denn verzehrt? Ich habe es im Wasser gekocht, antwortete der Mann. Nun sagte Imam Qasim, er müsse das Fleisch braten. Nach einer Woche rief der Imam Ibn Bakr zu sich und sah, dass es ihm wieder besser ging und er nicht mehr fahl im Gesicht war. Das richtige Kauen und Zerkleinern der Nahrung ist ein weiterer wichtiger Punkt, der im Islam behandelt wurde. Dr. Reza Prochnejad schrieb in seinem Buch »Erste Universität und letzter Prophet« über die Rolle des Kauens im Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen. Wenn man das Essen in kleineren Portionen zu sich nimmt und richtig kaut, so werden 95% des Eiweißes in Aminosäure umgewandelt und dadurch wird das Eiweiß besser absorbiert. Er weiter, wenn man die Nahrung länger im Mund behält und richtig kaut, so wird deren Temperatur durch den Mundspeichel reguliert. Eine sehr heiße bzw. sehr kalte Speise wird also zuerst der Körpertemperatur angepasst und wandert erst dann in den Magen. Und dieser Prozess ist sehr magenfreundlich. Dr. Prochnejad schreibt über die Folgen der Aufnahme einer nicht gut gekauten Nahrung. Der größte Nachteil davon ist, dass man, obwohl man viel isst, immer wieder Hungergefühl hat. Aber wenn man eine Mahlzeit richtig kaut, so kann sie ausreichend Energie abgeben. Schlecht gekaute Nahrung führt zu Magenschmerzen und zu Magenproblemen. Ein Teil davon wird auch wieder vom Körper ausgeschieden. Imam Ali a.s. sagt über die Essmanieren wie folgt. Man soll im Namen Gottes mit dem Essen beginnen, die Nahrung richtig kauen und noch bevor man satt ist, damit aufhören. Ein weiterer Weg, gesund zu bleiben, ist der Verzicht auf sehr kalte oder sehr heiße Getränke und Speisen. Mediziner sind der Meinung, dass diese Speiseröhre beschädigen können. Dr. Amir Hossein Farihi, ein iranischer Gastrologe, sagte darüber, heiße Nahrungsmittel können aufgrund ihrer hohen Temperatur das Verdauungssystem verbrennen, heiße Getränke sind sogar noch schädlicher. Sie schaden den Speicheln der Kehle, der Speiseröhre und dem Magen und so wird ein großer Teil des Körpers verbrannt. Imam Ali alaihi salam erzählte, man habe eines Tages über Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, eine heiße Speise vorbereitet, woraufhin er sagte, lassen wir das Essen abkühlen. Gott hat die Nahrung nicht als Feuer für uns vorgesehen, der Segen befindet sich im milden Speisen. Vorbeugen ist besser als heilen. Sie haben diesen Satz bestimmt schon mehrmals gehört. Es gibt viele Wege, um sich vor Krankheiten zu schützen. Einer davon ist die Sauberkeit des verwendeten Geschirrs. Sayyid Ziauddin Mashari, ein Ernährungsexperte, sagte, man soll darauf achten, dass die Qualität des Kochgeschirrs genauso wichtig ist wie das Essen selbst. Um verhindern zu können, dass Schmutz und Mikroben ins Essen gelangen, soll man das Kochgeschirr immer zumachen. Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, forderte die Menschen auf, das Essen nie offen herumzustehen zu lassen. Außerdem sagte er, ihr solltet nie von der Seite eines Glases trinken, wo sich der Henkel befindet, denn dort lauern viele Mikroben. Für alle ist die Wichtigkeit der Zahn- und Mundhygiene nach dem Essen bekannt. Die Zähne sind wie wertvolle Perlen, die sich im Mund, der als eine Muschel fungiert, befinden. Im Islam gibt es viele Überlieferungen über die Zahnhygiene und das Zähneputzen. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte in diesem Zusammenhang, wenn es für die Menschheit nicht so schwierig wäre, hätte ich ihr aufgetragen, 5-mal am Tag Zähne zu putzen, genauso wie sei das Gebet 5-mal verrichtet. Auch das Händewaschen vor und nach dem Essen wurde im Islam beachtet. Prophet Muhammad sagte über fette und schmutzige Hände wie folgt. Schläft einer von euch mit schmutzigen Händen, die nach Fleisch riechen ein, ohne sie zu waschen, so darf er, wenn er krank wird, niemanden außer sich tadeln. Er sagte, dass Sauberkeit und Hygiene ein Teil des Glaubens sind und fügte hinzu, der Islam ist rein. Ihr sollt auch nach Reinheit streben, denn nur reine Leute kommen ins Paradies. Bis zu einer weiteren Folge, liebe Hörerfreunde, Gott schütze Sie.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pulse Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.